Und dann kommen wir zur Predigt, Römer 11, die Verse 25 bis 32. Es ist ja heute der Israelsonntag und ich habe als Predigttext den Abschnitt aus dem Wort Gottes gewählt, der auch in der kirchlichen Predigtreihenordnung für diesen Tag vorgesehen ist. Der nimmt uns mitten in dieses Thema hinein, Römer 11, 25 bis 32. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug achtet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so ganz Israel gerettet wird, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, nach der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Unglauben, so haben auch jene jetzt nicht geglaubt wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es geht heute um unser Verhältnis zu Israel, ums Thema Israel und die Gemeinde. Es ist ein sehr emotionales Thema. Das kann auch gar nicht anders sein. Es geht um Israel, ums Volk Gottes, und da versucht Satan natürlich an allen möglichen Stellen zu schüren, Unklarheiten zu streuen. Es gibt deshalb über Israel und um Israel zahlreiche Lehren, darunter viele Spekulationen, auch manche Irrtümer. Der Spannungsbogen reicht von einer unbiblischen Distanz und teilweise Feindseligkeit gegen Israel bis hin, muss man auch sagen, zu einem zum Teil ebenfalls unbiblischen Israel-Fanatismus. Bei manchen Menschen hat man den Eindruck, da dreht sich fast nur noch alles in ihrem Christsein um Israel. Mancher lässt sich als Christ sogar zusätzlich beschneiden, um nicht nur Christ, sondern auch Jude zu sein. Als sei er dadurch ein besserer Christ und dem Herrn noch näher. Obwohl das Neue Testament solche Gedanken, dass uns die Beschneidung dem Herrn näher bringen könnte, in aller Deutlichkeit zurückweist. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, als Christen stehen wir an der Seite Israels. Es ist und bleibt Gottes Volk. Es hat auch in diesen Tagen, sei es ganz deutlich gesagt, das gottgegebene Recht, in dem ihm verheißenen Land zu leben. Und es hat nicht nur das Recht, es hat gegenüber seinen Staatsbürgern ebenfalls die gottgegebene Pflicht, nehmen wir Römer 13, seine Staatsbürger gegen Feinde von außen und damit auch gegen feindliche Raketenangriffe zu schützen. Das darf auch bei westlichen Politikern nicht nur Bestandteil von Sonntagsreden sein. Das muss sich in ihrer aktiven Haltung zu Israel und dem aktuellen Konflikt im Gazastreifen auch bewähren. Ich sage mal so, es kann nicht sein und es darf nicht so weitergehen, dass der Westen Unsummen in den Gazastreifen hineinpumpt und damit direkt oder indirekt eine große Zahl an Terroristen unterstützt, die sich erklärtermaßen die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt haben. Ich will dazu nicht viel mehr sagen, nur ganz deutlich: als Christen stehen wir an der Seite Israels. Es ist und bleibt Gottes Volk. Wir beten für dieses Volk und wir freuen uns mit diesem Volk auf den Tag, an dem es seinen Herrn Jesus Christus als den Messias erkennen und annehmen wird. Bis dahin sind es nur wenige, die es tun. Erfreulicherweise gibt es diese wenigen. Aber wir sehen in aller Kürze, es gibt im Blick auf Israel im Prinzip zwei Extreme. Eine große Distanz, geradezu Feindseligkeit, auch unter Christen. Und es gibt eine Überhöhung Israels. Und zwischen diesen beiden Extremen gilt es, den biblischen Weg und die rechte biblische Haltung zu Israel zu finden. Dafür sind gerade die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief von großer Bedeutung und sie sind sehr klar. In ihren Aussagen sind sie zum Teil so klar, dass man geradezu fassungslos vor der Tatsache steht, dass der eine oder andere Irrtum über Israel überhaupt aufkommen und sich halten kann. Zu diesen Irrtümern gehört als erstes die sogenannte Ersatztheologie. Diese Lehre behauptet, dass Gott sein Volk Israel endgültig verworfen habe, weil Israel Jesus als seinen Messias abgelehnt hat. Diese sogenannte Ersatztheologie kam spätestens meines Wissens um 200 auf und wird meines Wissens von der katholischen Kirche wie auch von großen Teilen der reformatorischen Kirche vertreten. Auch die Reformatoren haben unverständlicherweise offensichtlich in weiten Teilen diese Lehre vertreten. Man meint, die neutestamentliche Gemeinde sei nun voll inhaltlich an die Stelle Israels getreten und ersetze das Volk Gottes. Deshalb Ersatztheologie. Israel sei aus den Heilsplänen Gottes ein für alle Mal und endgültig verschwunden. Diese Lehre enthält zunächst einige richtige Elemente. Unzweifelhaft hat Israel seinen Messias abgelehnt. Unzweifelhaft hat es sich dadurch den Zorn Gottes zugezogen und steht seither unter seinem Gericht. Die Raketen, die in den letzten Wochen aus dem Gazastreifen nach Israel geflogen sind und das aktuell wieder tun, sind nicht nur Auswirkung des satanischen Hasses des Islam auf Israel, das Volk Gottes, das ist nur das Äußere. Sie sind auch Folge der Tatsache, dass Israel seit 2000 Jahren unter dem Gericht Gottes steht. Das entbindet allerdings die Täter, die diese Raketen abschießen, nicht ihrer Schuld und Verantwortung. Das müssen wir auch in aller Differenziertheit sagen. Ich vergleiche es mit Judas. Jesus musste verraten werden, damit er ans Kreuz kommt, unsere Sünden auf sich nimmt. Aber es hat den Judas, der ihn verraten hat, nicht seiner Schuld entbunden. Judas war trotzdem in voller Verantwortung für das, was er getan hat. Richtig ist ebenfalls, dass Gott sein Volk Israel verworfen hat und die Gemeinde Jesu als das Volk Gottes des neuen Bundes an seine Stelle getreten ist. Genauso sagt es Gottes Wort in Galater 3, Vers 29. Weil es so wichtig ist, habe ich einige wichtige Schlüsselworte an die Wand geworfen und werde das weiter tun. Paulus schreibt dort, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Das ist übrigens gar keine erst typisch neutestamentliche Erkenntnis. Das sehen wir schon im Alten Testament, dass Gottes Wort ganz deutlich unterscheidet zwischen den Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch, rein äußerlich durch ihre Volkszugehörigkeit, und den Nachkommen Abrahams nach dem Geist, die mit Abraham verbunden sind im gleichen Glauben, im Vertrauen und im Gehorsam gegenüber Gott. Und schon das Alte Testament macht durchgängig deutlich, dass im engeren Sinne nur diejenigen im Volk Israel zu den geistlichen Nachkommen gehören, die an Gott glauben und die ihm folgen, ihm gehorchen, mit ihm leben. Tatsächlich also ist die Gemeinde Jesu das geistliche Israel des neuen Bundes, die geistliche Nachkommenschaft Abrahams und Erbe der Verheißung. Wie, darauf kommen wir nachher noch gleich, genau das sagt Galater 3, Vers 29. Wir können es nicht schwarz auf weiß, doch weiß auf schwarz in diesem Fall lesen. Nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel macht uns zur geistlichen Nachkommenschaft und zur Erben der Verheißung, sondern die Zugehörigkeit zu Jesus. Bis dahin stimmt alles, was die sogenannte Ersatztheologie lehrt. Jetzt wird es aber ganz falsch durch die Behauptung, die Verwerfung Israels sei endgültig. Das ist ganz falsch, da kommen wir noch drauf. Das kann schon allein aufgrund der Treue Gottes unmöglich sein. Da kommen wir zum Schluss nochmal. Gottes Treue lässt es nicht zu. Es kann zweitens unmöglich sein, weil wir im Alten Testament eine riesige Fülle an Vorhersagen, an Prophezeiungen und Verheißungen für Israel haben, die noch nicht erfüllt sind, deren Erfüllung noch aussteht. Und es kann unmöglich sein, dass auch nur eine Verheißung des Wortes Gottes hinfällt, dass nur eine Prophezeiung sich nicht erfüllen sollte. Das ist ein Punkt, der mich gerade auch im Blick auf bibeltreue Geschwister, die diese Ersatztheologie vertreten, immer wieder wundert, wo ich in dem Gespräch sage, es kann doch gar nicht sein. Gott hat so viel vorhergesagt über Israel, was noch aussteht. Es kann nicht alles dahin fallen. Unmöglich. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen der Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit. Mehrere dieser Verheißungen ruft Paulus in den Versen 26, 27 in Erinnerung. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Und er wird die Gottlosigkeit von Jakob, also vom Volk Israel, abwenden. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Gottes Wort sagt ganz klar, dass der Herr am Ende sich seinem Volk wieder zuwenden wird und einen neuen Bund mit seinem Volk schließen wird. Allein im Buch des Propheten Jesaja finden wir diese Verheißungen in fast jedem Kapitel und auf fast jeder Seite. Ich habe mich damals auch etwas intensiver nochmal mit dieser Frage beschäftigt, weil wir auch in unserer Neuwiedergemeinde erstaunlicherweise etliche Brüder hatten, die ich schon als Brüder sehr geschätzt habe, die aber diese Lehre vertreten haben. Da habe ich ganz bewusst auch nochmal die prophetischen Bücher und das Alte Testament unter diesem Aspekt gelesen. Paulus kannte diese sogenannte Ersatztheologie auch schon. Offensichtlich gab es schon zu seiner Zeit, ganz früh in der Gemeinde Jesu, Menschen, die diese Lehre vertreten haben, dass Gott sein Volk Israel endgültig verworfen habe. In Kapitel 11 stellt er deshalb in Vers 1 selbst die Frage, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und er gibt sofort die Antwort, das sei ferne. Und er wiederholt das gleich nochmal in Vers 2 und betont, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Nicht im Sinne von endgültig. Er verweist vielmehr auf die wichtige Tatsache, dass die Gerichte Gottes nicht der Vernichtung Israels dienen, sondern durch all diese Gerichte hindurch wird ein Rest übrig bleiben nach der Auswahl der Gnade. Vers 4. In den Versen 17 bis 24 veranschaulicht Paulus das dann am Beispiel des Ölbaums. Es ist ein sehr drastisches Beispiel. Um ihres Unglaubens willen, sagt Gottes Wort, wurden die Zweige Israels aus dem Ölbaum ausgerissen. Das macht man zum Teil im Obstbau auch. Wer es kann, und bei bestimmten Gehölzarten ist das sogar besser als absägen. Ich habe es aber noch nie probiert, weil ich Sorge hätte, dem Baum zu viel Wunden zuzufügen. Wenn man einen Ast ausreißt, dann reißt man auch alle Knospenansätze, die im Astansatz mit drin sind, mit weg. Dann braucht man nichts nachschneiden. Das wissen wir alle beim Äste, beim Obstbaumschneiden. Wir schneiden einen Astenzweig ab und drumherum sprießt es hinterher wieder kräftig nach. Dann ist es ein sehr scharfes Bild, die Äste Israels werden aus dem Ölbaum ausgerissen, praktisch mit Stumpf und Stiel herausgerissen und zu Boden geworfen. Und an ihrer Stelle werden durch den Glauben an Jesus als fremde Zweige in den Ölbaum eingepfropft. Es ist aber schon ganz wichtig, wenn wir drauf gucken, Israel und die Gemeinde, wie die Bibel hier schon gewichtet. Sie sagt, der Ölbaum ist der eigentliche Baum Israels. Wir sind fremde Zweige. Wir kommen nach der Erwählung Israels gnadenhalber in Jesus auch noch mit dazu. Aber wir sind eigentlich Fremde. Israel ist das Volk, das seiner Berufung nach von jeher von Gott her in besonderer Weise dazugehört. Und weiter betont Paulus, wenn Israel nicht im Unglauben bleibt, dann werden diese natürlichen Zweige, sagt er, wir Fremde, Israel, natürliche Zweige, auch wieder in ihren Ölbaum eingepfropft werden. Ihr Hindernis ist der Unglaube. Am Glauben an Jesus, auch das ist wichtig, auch da gibt es Irrtümer. Es gibt auch die breite Meinung in dieser etwas extremeren Linie, als würden Juden um ihres Jüdischseins willen, weil sie zum Volk Gottes gehören, gerettet. Die Bibel sagt eindeutig das Gegenteil. Am Glauben an Jesus kommt keiner vorbei. Keiner, auch kein Jude. Kein Jude wird gerettet, nur weil er Jude ist. Jeder Jude kann wie jeder Heide auch Heil und Erlösung nur finden durch den Glauben an Jesus. Es gibt nur einen Weg, sagt die Bibel, zum Heil und zur Erlösung, Jesus Christus. Und Paulus stellt dazu fest, diesen Weg finden im Zeitalter der Gemeinde nur wenige aus Israel. Denn Gott hat ihnen einen Geist des Schlafs gegeben, sagt Gottes Wort Römer 11, Vers 8. Und im ersten Vers unseres Predigtextes, Vers 25, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Dieser Vers ist zugleich ein Schlüsselvers für den ganzen Abschnitt. Er enthält mindestens drei ganz wichtige Aussagen zu diesem Thema. Er sagt erstens, Israel ist verblendet. Wir haben als Lesung 2. Korinther 3, 12 bis 16 gehört. Hört sich in der Formulierung kompliziert vielleicht an, ist aber im Inhalt ganz einfach. Paulus sagt, Israel hat eine Decke vor seinem Herzen. Und wenn Sie das Alte Testament lesen, dann verhindert diese Decke vor Ihrem Herzen, dass Sie Jesus im Alten Testament sehen können. Die lesenden Propheten Jesaja, Kapitel 53, fürwahr, er trug unsere Schmerzen und sie finden Jesus nicht. Das ist die Decke auf ihrem Herzen. Obwohl doch das Alte Testament voll von Jesus ist, können sie ihn nicht sehen. Und es kommen nur wenige zum Glauben. Und das ist so seit 2000 Jahren. Aber eines Tages wird sich das dramatisch ändern. Das ist die zweite wichtige Aussage in diesem Wort. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Diese Blindheit und Verstockung Israels ist eben nicht endgültig, wie fälschlicherweise die Ersatztheologie lehrt. Das Wort Gottes erweist diese Lehre eindeutig als Irrtum und als biblisch völlig unhaltbar. Die Zeit der Blindheit und Verstockung Israels ist begrenzt, sagt Gottes Wort klar und ausdrücklich. Gott hat eine ganz exakte Zeit gesetzt, bis wann die Verstockung und Verblendung Israels dauern wird, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Wenn Jesus sich sein Volk aus den Heiden und Nationen gesammelt hat, dann wird Israel die Decke von den Augen genommen. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es geschrieben steht. Zum Beispiel Sacharja 12, 10 oder viele andere Stellen des Alten Testaments. An jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er den Geist des Schlafs von Israel wegnehmen und den Geist der Gnade über Israel ausgießen. Und ganz Israel wird auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden trauern und wehklagen, weil sie ihren Heiland und Messias verworfen haben. Mit einem Augenblick wird die Decke weg sein und sie begreifen ihren Irrweg, ihren 2000-jährigen. Und dann wendet sich das ganze Volk Israel seinem Herrn zu und er wird ihre Sünden wegnehmen. Der Zeitpunkt, an dem das geschehen wird, ist nicht durch eine Jahresangabe, durch eine Zeitangabe bestimmt, sondern durch einen Inhalt. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und das ist die dritte wichtige Aussage in diesem Wort. Die Verstockung Israels dauert so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Diese Aussage ist wichtig im Blick auf einen weiteren Irrtum, nämlich dass der Auftrag zur Völkermission Israel gegeben sei. Überraschenderweise gibt es auch diese Lehre. Ich vermute, ich weiß es nicht genau, ich habe mal versucht im Internet was darüber zu finden, habe nichts gefunden. Ich vermute, sie stützt sich auf Aussagen des Alten Testaments etwa wie Sacharja 8, 23. Da lesen wir, in jenen Tagen, das meint das tausendjährige Reich, Da werden 10 Männer aus den Nationen den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, das ist keine Mission, keine Sendung. Das heißt Mission im wörtlichen Sinne, denn Israel geht nicht hin. Vielmehr werden die Männer aus den Nationen ihrerseits aktiv. Warum? Weil Israel nun in der Zeit des tausendjährigen Reichs, nachdem es zu seinem Herrn gefunden hat, so lebt, wie es von Anfang an hätte leben sollen. Im Vertrauen und im Gehorsam gegenüber seinem Herrn. Und damit auch unter seinem sichtbaren Schutz und Segen. All das, was Gott seinem Volk an Segen verheißen hat, nachdem er es aus Ägypten geführt hat, ist da Segen und Fluch. All das, was Gott seinem Volk an Segen verheißen hat, wenn ihr meine Worte haltet, wenn ihr mir vertraut, dann wird euch so und so wohl ergehen. All das wird Israel im tausendjährigen Reich in uneingeschränkter Fülle haben und darin leben. Und durch diesen sichtbaren Segen kommen nun die Völker zu der Erkenntnis, dass Gott mit euch ist. So wie damals schon, die Kanaaniter haben gezittert, als die Israeliten aus Ägypten kamen und wussten besser als die Israeliten selber, dass Gott mit ihnen ist. Israel lebt nun in seiner Berufung dann im tausendjährigen Reich und dadurch kommen Menschen zum Glauben. Ganz gewiss hat Israel in diesen 1000 Jahren eine missionarische Ausstrahlung. Aber das ist nicht die Heidenmission, von der das Neue Testament redet. Das Neue Testament schließt sogar ganz ausdrücklich aus, dass der Auftrag zur Völkermission an Israel gerichtet sein könnte. Schließt es explizit und ohne Wenn und Aber aus. Denn wie wir gesehen und gehört haben, Israel wird ja erst dann errettet, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Wenn also die Völkermission ihr Ziel und ihr Ende erreicht hat und abgeschlossen ist. Die Aussage des Apostels Paulus in Römer 11, Vers 25 deckt sich dabei ganz genau mit dem, was Jesus auch in der Endzeitrede in Matthäus 24 gesagt hat. Nachdem er mehrfach betont, das ist noch nicht das Ende, das ist erst der Anfang der Wehen, sagt er dann, das alles und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Deckt sich exakt mit dem, was Paulus sagt, Römer 11, Vers 25. Wenn das Evangelium auf der ganzen Welt und zu einem Zeugnis für alle Völker verkündigt ist, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen und die Völkermission zu ihrem Ende und Ziel gekommen ist, dann wird das Ende kommen, dann kommt Jesus wieder und dann kommt Israel zum Glauben. Die Bibel nennt uns also eine ganz exakte Reihenfolge der Ereignisse. Erst kommt die Völkermission zum Ende und dann kommt Israel zum Glauben. Genauso und nicht anders. Manche Irrtümer über Israel dürften auch ihren Grund darin haben, dass manche Israel-Freunde das Neue Testament von ihrem Verständnis des Alten Testaments herlesen. Sie graben viel im Alten Testament und sie entwickeln dann allerlei Lehren über Israel, die zum Teil in Spannung und sogar in deutlichen Widerspruch zum Neuen Testament stehen. Aber bei aller Wertschätzung des Alten, und es gilt gewiss, dass wir das Neue Testament in vielen Bereichen nicht verstehen können ohne den Hintergrund des Alten Testaments, gar keine Frage. Aber das Neue Testament ist die Auslegung des Alten und nicht umgekehrt. Am Ende hat Gott geredet durch seinen Sohn, offenbar Hebräer. Wir haben in solchen Kreisen zum Teil sogar die Lehre und Behauptung, dass große Teile des Neuen Testaments, praktisch alles außer den Paulusbriefen, in Wahrheit gar nicht der Gemeinde, sondern Israel gegeben sei. Auch das ist biblisch völlig unhaltbar. Das komplette Gegenteil ist richtig. Das Neue Testament ist überwiegend, ich möchte sogar fast sagen, ausschließlich und vollständig der Gemeinde gegeben. Heilsgeschichtlich auch ganz klar. Also mich muntert es manchmal, wie manche Brüder auf manche Gedanken überhaupt kommen können. Das ist einfach auch von der ganzen heilsgeschichtlichen Logik abwegig. Wir sehen es aber auch in der Bibel selber. Wie sehr das Neue Testament an die Gemeinde und nicht an Israel gerichtet ist, sehen wir schon allein am Beispiel der Offenbarung. In Kapitel 19, Verse 11 folgende, haben wir die prophetische Vorschau auf die Wiederkunft Jesu. Israel wird dabei mit keiner Silbe erwähnt. Obwohl im Zusammenhang mit diesem Ereignis, mit der Wiederkunft Jesu, die Geburtsstunde des geistlichen Israels stattfindet. Da erfüllt sich das, was in Hunderten und Tausenden Stellen im Alten Testament vorhergesagt wird, worauf Israel sehnlichst wartet, dass sein Messias kommt. Das erfüllt sich, aber Israel wird nicht erwähnt. Das ist in der Offenbarung überhaupt nicht im Blick, denn es ist der Gemeinde gegeben und nicht Israel. Das Alte Testament ist Israel gegeben. Und da steht es genau drin, aber in der Offenbarung nicht. Ist ja interessant, was auch wiederum zur Leugnung des tausendjährigen Reiches in vielen Kreisen geführt hat, dass das tausendjährige Reich im Neuen Testament, wenn ich es richtig weiß, nur an dieser einen einzigen Stelle ausdrücklich erwähnt wird, sonst nirgends. Nur in ein paar Versen. Auch klar, warum. Warum kommt das tausendjährige Reich in der Bibel im Neuen Testament nur so kurz vor? Weil es die Zeit Israels ist, wenn Israel zu seiner Erfüllung kommt. Offenbarung 20, 1 bis 6. Genau, ist dann die tausendjährige Heilszeit Israels. Und wieder staunen wir. In dieser Zeit, in der Israel zur Erfüllung kommt, seiner Berufung, wird Israel im Neuen Testament in diesen Versen nicht erwähnt. Weil das Neue Testament auch die Offenbarung der Gemeinde gegeben ist und nicht Israel. Inhalt des Neuen Testaments ist die Gemeinde zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen ihres Herrn Jesus Christus. Und in dieser Zeit liegt Israel als aus dem Ölbaum ausgerissener Zweig am Boden. Natürlich gilt das Neue Testament auch für Juden, auch für Israel, soweit diese sich zu Jesus rufen lassen. Und damit treten sie dann ein in den Bereich der christlichen Gemeinde und werden nun Christen, gleichermaßen. Denn es ist ein Leib, auch das ist ganz wichtig zu betonen, es ist ein Leib. Schreibt Paulus Galater 3, 28, da ist nicht Jude noch Grieche, denn ihr seid alle einer in Christus. Und Römer 10, Vers 12, denn es ist kein Unterschied gemeint in Jesus zwischen Jude und Grieche. Und in Epheser 2, 14 bis 18, er hat aus beiden, nämlich aus Juden und Heiden, eins gemacht und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das ist das Geheimnis der christlichen Gemeinde, dass Gott die Mauer zwischen Juden und Heiden abgerissen hat und sie in Christus miteinander versöhnt. In Jesus gehören alle zu einem Leib zusammen, Israel und die Gläubigen aus den Nationen. Das sehen wir dann übrigens wieder in der Offenbarung am Schluss im neuen Jerusalem. Wenn die an den Perlen und die Toren, die einen tragen die Namen der 12 Stämme Israels, die anderen die Namen der Apostel. Die eine stehen fürs alttestamentliche Gottesvolk, die anderen fürs neutestamentliche. Beide miteinander im neuen Jerusalem. Eins. Dabei bleibt das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde ein spannungsvolles. Paulus schreibt Vers 28, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen. Und der Blick auf diese Tatsache hat zu viel unbiblischem Judenhass geführt, auch in der christlichen Gemeinde. Man hat übermäßig den Blick darauf geworfen, dass Israel seinen Messias verworfen hat. Das hat es getan. Es hat ihn an die Römer ausgeliefert und seine Kreuzigung gefordert. Es hat danach auch die Gemeinde Jesu aufs Härteste verfolgt. Die Juden waren in der Tat Feinde der Gemeinde Jesu nach dem Evangelium. Aber Paulus sagt, es musste so sein, damit ihr die Zeit der Barmherzigkeit habt. Und er stellt dem gegenüber, nach der Auswahl aber, bleiben sie Geliebte um der Väter willen. Gott hat sich dieses Volk nun einmal auserwählt und er hält an diesem Volk fest. Und was er den Vätern versprochen hat, um der Väter willen, Abraham, Isaak und Jakob, was er den Vätern versprochen hat, das kann er nicht brechen, weil er der Treue ist. Israel bleibt trotz seiner zeitweiligen Verwerfung Gottes auserwähltes Volk. Und deshalb bleibt auch die besondere Berufung Israels bestehen. Israel geht der Erfüllung dieser Berufung aber erst noch entgegen. Aber es geht ihr entgegen. Es werden nicht nur im Zeitalter der Gemeinde Menschen aus Israel zum Glauben kommen. Eines Tages wird ganz Israel gerettet werden. Ein einzigartiger und einmaliger und fantastischer Vorgang. Das ist Vers 26a und Vers 32. Und so wird ganz Israel gerettet. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Und das ist dann dieses Besondere, was kein Volk auf der Erde so erleben darf, außer Israel, dass dann eines Tages ganz Israel gerettet wird. Die Bibel sagt von keinem anderen Volk, von den Germanen, den Deutschen, den Franzosen, den Italienern oder wem auch immer, die ganzen Italiener werden gerettet werden. Ganz Deutschland wird gerettet werden, kommt nirgends in der Bibel. Oder über Ägypten oder den Irak oder wen auch immer. Aber Gottes Volk gilt die Verheißung. Ganz Israel wird gerettet. Allerdings ist auch hier einem Irrtum zu wehren, der mit dem vorhin schon genannten zu tun hat. An Jesus führt auch für Israel und für keinen einzigen Juden ein Weg vorbei. Alle kann hier nur den Rest meinen, der zur Zeit der Wiederkunft Jesu lebt. Dass der Begriff alle nicht ausnahmslos gemeint sein kann, macht uns immer wieder etwas irritierend, weil die Bibel oft auch summarisch redet. Ich habe schon an anderen Stellen gesagt, wir sehen es aber hier, es ergibt sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang. Denn im Vers zuvor, in Vers 25, sagt Paulus ja ausdrücklich, dass nur einem Teil von Israel Blindheit widerfahren ist. Die Aussage hier in Vers 32, Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, kann also nicht ausnahmslos gemeint sein. Ja? Sondern er beschreibt eine repräsentative Mehrheit. Und für diese repräsentative Mehrheit steht das Wort alle. Diejenigen, und so können auch mit der Aussage, damit er sich aller erbarme, nicht die ungläubigen Juden gemeint sein. Das ergibt sich aus dem Neuen Testament eindeutig. Ich will nur ein paar Stellen erwähnen, weil es so wichtig ist, weil es darüber auch so viele Irrtümer gibt. In Johannes 8,44 sagt der irdische Jesus zu den Juden, die ihn ablehnen, ein hammerhartes Wort, ganz brutal. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Euer Vater ist der Teufel. Ihr beruft euch auf Abraham, völlig zu Unrecht. Ihr glaubt doch gar nicht wie euer Vater Abraham. Euer Vater ist der Teufel. Und im Sendschreiben an Smyrna, Offenbarung 2,9, nennt der auferstandene Herr die Juden, die nicht zu Jesus gehören, sondern die Gemeinde verfolgen, Satans Synagoge. Satans Synagoge. Lehrschule des Teufels. Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus sagt Jesus, dass das Ende des Reichen die Verdammnis ist. Nachdem er begraben wurde, schlägt er die Augen auf im Hades. Und es ist nicht ein neutraler Ort der Totenwelt, sondern fern vom Schoß Abrahams, vom Ort der Erlösung, leidet er Qualen in der Flamme des Gerichts. Die Flamme des Gerichts ist die Hölle, keine Frage. Und der Reiche war zweifellos ein Jude. Abraham nennt ihn Kind. Und in Vers 30, dort Lukas 16, nennt der Reiche Abraham ausdrücklich Vater, weil er zum Volk Abrahams gehört. Und im Blick auf die Brüder des Reichen sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Das könnte Abrahams niemals zu Heiden sagen, niemals. Denn das ist der Unterschied zwischen Israel und die Heiden. Israel hat das Wort Gottes, die Heiden haben es nicht. Es ist unzweifelhaft, dass der Reiche in diesem Gleichnis ein Jude ist, ein Angehöriger des Volkes Israel. Man könnte viele unzählige weitere Stellen benennen. Lassen wir es dabei, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass auch Angehörige des Volkes Israel, die Gott nicht vertraut und nicht gehorcht haben, die nicht an Jesus glauben, auch nicht gerettet werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann erbarmt er sich aller seines ganzen Volkes, das dann und in der danach kommenden Zeit lebt. Das bestätigt übrigens auch noch der Vergleich mit Römer 9, Vers 27. Da schreibt Paulus und zitiert Jesaja 10, Vers 22. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Das ist ein ganzer dicker, meterdicker, roter Faden, der sich durchs Alte Testament zieht, die Theologie vom Rest. Immer wieder stutzt Gott den Baum seines Volkes Israel auf einen kleinen Stummel zurück und es sprießt der neue Rest. Der Rest ist dem Gericht, die Mehrheit ist dem Gericht überantwortet, aber aus dem Rest lässt Gott sich wieder ein neues erwachsen. Allein in diesen Versen, Jesaja 10, 20 bis 22, ist viermal von diesem Überrest die Rede. Der Teil Israels, der Gott nicht vertraut und nicht gehorcht, steht nicht unter dem Segen Gottes, sondern unter seinem Fluch. Aber aus diesem halsstarrigen und abtrünnigen Volk, so nennt es Gott selber, geht immer wieder ein Überrest hervor. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieser ganze Überrest, der dann lebt, umkehren. Ganz. Und dann wird ganz Israel mit dem Herrn leben. Und das ist die gewaltige Aussage von Vers 26. Und so ganz Israel gerettet wird. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Damit kommen wir zum Schluss noch zur Frage: Was hat das alles mit uns als Gemeinde Jesu heute im Jahr 2014 zu tun? Es mag ja ganz nett sein, diese Dinge rund um Israel zu verstehen. Wo aber ist das für unseren Glauben von Bedeutung, für unser Leben mit Jesus? Einerseits, dass wir eine richtige Einschätzung im Blick auf Israel haben, was dort geschieht, auch auf unser Verhältnis. Aber es hat auch eine ganz unmittelbare Bedeutung für uns. Was sehen wir, wenn wir auf Israel schauen? Und ich schaue deshalb sehr gerne auf Israel. Wir sehen Gottes Treue. Gottes unglaublich große und unglaublich zähe und langanhaltende Treue zu uns. Denn wenn wir gehört haben, dass Israel ein halsstarriges Volk ist und war, wir sind es doch auch. Und deshalb darf es uns ein unglaublich großer Trost und eine Freude und eine Zuversicht sein, wenn wir auf Israel sehen und sehen, dass Gott sich mit aller Halsstarrigkeit dieses Volkes nicht hat abbringen lassen, diesem Volk seine Treue zu halten. Und so tut er es uns auch. An Israel stellt Gott über Jahrtausende hindurch seine Liebe und Treue Jahr um Jahr neu unter Beweis. Seit 2000 Jahren behütet und bewacht er dieses Volk in allen Gerichten, die wohl kein anderes Volk auf dieser Erde so in dieser Anzahl, in diesem Ausmaß, in dieser Dauer über 2000 Jahre hindurch schon erleiden muss. Trotz seines schweren Ungehorsams hat er es nicht verworfen. Er behütet es wie einen Augapfel. Und wir, liebe Geschwister, unsere heutige Generation ist die Generation, die miterlebt, wie der Kampf um Gottes Volk in die letzte und entscheidende Phase tritt. Und vielleicht sind wir auch diejenigen, die erleben, wie Gott seinem Volk bis zum Schluss die Treue hält. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist eines der beiden Worte der Bibel, die für mich vor 16 Jahren von allergrößter Bedeutung waren. Damals war die schwierigste und schwärzeste Zeit meines bisherigen Lebens. Ich hatte davon schon mal erwähnt. Damals ging die Zeit in der Freien Evangelischen Gemeinde zu Ende, weil der Älteste über anderthalb Jahre gegen mich und meinen Dienst intrigiert hatte. Ich bat schließlich die Gemeinde, mir zu kündigen, weil eine Situation eingetreten war, wo ein geistlich fruchtbares Wirken nicht mehr sinnvoll und möglich war. Aber damit stand ich mit meiner Familie vor dem völligen Nichts. Und der Älteste hatte mich und meinen Dienst so umfassend kritisiert, dass er auch meine Eignung für den Pastorendienst grundsätzlich in Frage gestellt hatte. Und ich war mir das erste und bisher auch einzige Mal meiner Berufung nicht mehr gewiss. Wollte Gott mich wirklich weiter im vollzeitlichen Dienst als Pfarrer oder Pastor haben? Und mitten in dieses Fragen, in dieses ganze Existenzielle, hin- und hergerissen sein hinein, bin ich auf Römer 11, 29 gestoßen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Man liest dieses Wort in 30 Jahren 30, 40, 50, 100, 200 Mal. Man liest darüber hinweg. Es ist richtig, es steht da. Das hat keine persönliche Bedeutung, unmittelbar. Und dann redet's. Und das war eine klare Antwort auf meine Zweifel und Fragen. Es ist hier zwar im Zusammenhang mit Israel gesagt, aber es ist ja eine grundsätzliche Aussage über Gott. Es heißt ja nicht, Gottes Gaben und Berufung im Blick auf Israel können ihn nicht gereuen. Es gilt ganz allgemein. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es ist Teil seines Wesens. Im Griechischen steht an dieser Stelle ein Eigenschaftswort. Die Elberfelder Übersetzung bringt das zum Ausdruck. Sie sagt, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Schwieriges Wort, Wortschöpfung wahrscheinlich. Ich habe es sonst noch nie gehört. Aber genau das steht im Griechischen. Sind ihrem Wesen nach unbereubar. Ja. Es liegt im Wesen und in der Natur der Gnadengaben und der Berufung Gottes, dass sie unbereubar sind. Können nicht zurückgenommen werden. Und das durfte ich erleben mit meiner Familie. Es folgte nach dieser schweren Zeit die Berufung nach Neuwied, wo ich fast 9 Jahre Dienst tun durfte. Und dann, mittlerweile schon fast 7 Jahre ist es her, die Berufung hierher nach Riedlingen. Und wir alle, liebe Geschwister, dürfen das in Anspruch nehmen. Es gilt nicht nur im Blick auf Israel, es gilt nicht nur im Blick auf mich oder andere Pastoren, es gilt im Blick auf jedes Gotteskind. Gottes Gnadengaben und Berufung sind unbereubar. Wir alle werden das erleben, immer und immer wieder, Gott ist treu. Der Israelsonntag ist deshalb vor allem ein Fest der Treue Gottes. Ich dachte in der Vorbereitung, mit Israel ist es ein bisschen wie mit dem Heiligen Geist. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern er weist hin auf Jesus, auf sein Heilswerk, auf die Liebe und Treue des Vaters. Und das ist eigentlich auch der Sinn von Israel. Es geht nicht um Israel, sondern Israels Berufung ist, die Liebe und die Treue des Vaters groß zu machen. An Israel soll man sehen. Und heute soll man es an uns sehen. Und wir dürfen sehen. Von dieser Treue lebt unsere Gemeinde bis auf diesen Tag. Und an dieser Treue Gottes dürfen wir uns dann gleich auch in der Feier des Abendmahls miteinander freuen. Gott ist treu und er sorgt dafür, dass wir eines Tages mit ihm beim himmlischen Hochzeitsmahl zu Tisch sitzen. Wunderbar. Amen.